Mutter,
Tochter,
Perspektive. Hallo, liebe Freunde. Jetzt hätte ich gerade fast gesagt, Freunde der Sonne. Ich habe diese Woche zu viel MyLab geguckt.
Was hat Johanna auch manchmal?
Freunde der Sonne, ja, ja, stimmt. Ich hatte mich immer gefragt, woher die das nochmal hat. Egal, unser Thema heute, prägende Erlebnisse, prägende Ereignisse. Genau. Ja, ich mache gar keinen Hehl erst raus. Ich bin mal wieder relativ herrlich unvorbereitet. Dafür hat,
ich bin recht gut vorbereitet.
Genau, die Lilly umso mehr den Plan und sie heute auch die Steuerung. Ich begebe mich ganz in ihre Hände. Zwei Warnungen hat sie mir vorab mitgegeben und ich hoffe, dass mir dazu auch was einfällt.
Okay, genau, heute geht es um prägende Ereignisse und dann würde ich dich jetzt gerne hier mal fragen, hattest du denn ein Ereignis der Woche, vielleicht auch was ein bisschen prägend war?
Ja.
Okay.
Ja. Nein. Schön. Nein, wäre jetzt eine blöde Antwort gewesen, ne? Oder ja. Und dann sage ich einfach nichts mehr. Ja. Genau. Ja, in der Tat gab es eine Situation in dieser Woche, die ich recht besonders fand. Aber jetzt, also schön war sie jetzt nicht so direkt.
Ich meine übrigens auch nicht.
Oh nein. Also nein, hat mir nicht gesagt, du fängst immer an, also musst du anfangen.
Soll ich anfangen? Okay, dann fange ich an. Gut, an Absprachen muss man sich halten. Ja, mein prägendes Ereignis oder mein Ereignis dieser Woche, was ich als sehr prägend empfand, war, ich saß an einem schönen Sonntagabend, wirklich, und no joke, vor dem Fernseher mal wieder. Aber ich habe eine Serie geguckt auf Netflix und dann kam der Papa rein. Hat irgendwie geredet und er stand im Türrahmen und also vor meiner Tür ist quasi Flur, ein langer. Und wenn da das Licht nicht an ist, dann ist das dunkel. Demnach konnte man jetzt, also wenn jemand draußen steht, konnte der demnach auch Papa nicht sehen. Zwar war hier Licht an und ich hab ein sehr, also ein Fenster, ich bin durch den Wind. Ich habe ein Zimmer mit sehr vielen Fenstern, vor allem vorne ist ein großes Fenster, so zwei nebeneinander. Und es ist eigentlich egal, wo ich im Raum stehe, theoretisch kann man mich immer von draußen irgendwo beobachten. Und dann stand der Papa im Türrahmen und hat die ganze Zeit geredet. Ich glaube, der stand da 15 Minuten oder so und ich habe ihm halt zugehört. Ich lag auf dem Sofa und irgendwann hat er sich so zur Seite bewegt, zur Wand. Und in dem Moment ist wohl ein Auto, das hat er mir gesagt, vor der Tür, was die ganze Zeit auf der Straße stand, vor dem Fenster quasi, ist in dem Moment, als man ihn sehen konnte, weggefahren. Und ich muss sagen, ich dachte hier schon öfter, seitdem ich das Zimmer habe, so, theoretisch, wenn ich mich umziehe und so, könnte man mich halt wirklich gut beobachten. Deshalb gucke ich immer, bevor ich mich anfange umzuziehen. Manchmal mache ich auch erst das Rollo hoch, wenn ich mich schon umgezogen habe. Aber das war ein bisschen gruselig. Ich hatte kurz das Gefühl, ich habe einen Stalker. Und das war mein prägendes Ereignis der Woche. Das fand ich.
Okay, ja, das kann ich verstehen. Gruselig. Okay. Ja, mein prägendes Erlebnis in dieser Woche war mit einem Bruder, der vorgestern ziemlich unvermittelt am Abendbrottisch auf einmal so richtig das Wasser in den Augen stehen hatte und sagte: Mama, dieses Jahr sollte doch das Jahr sein, in dem ich eingeschult werde und jetzt ist Corona gekommen und jetzt kann ich nicht in die Schule gehen.
Traurig.
Und ich so dachte, boah, der kleine Mann beschäftigt sich echt im Moment total damit, wie es so mit seiner Zukunft sozusagen offensichtlich weitergeht. Und man glaubt ja immer, dass die nur so in den Tag hineinleben, der ist 6, ne? Logisch, wenn er jetzt in die Schule kommen soll. Und man glaubt immer, die nehmen das halt alles nicht so wahr. Und was halt natürlich stimmt, ist, die haben noch nicht so ein Zeitgefühl. Aber ich glaube, das macht das alles eher noch schlimmer, weil denen halt einfach gar nicht so ganz bewusst ist. Also sie haben das ja so gar nicht im Blick, was jetzt hier passiert. Und für ihn war es halt so quasi, er merkt so langsam, das wird hier ewig dauern. Ja. Und er hatte offensichtlich echt Schiss davor, dass er noch nicht mal eingeschult werden darf wegen Corona. Ich habe ihm dann gesagt, dass das nicht so ist und habe dann allerdings ehrlich gesagt die letzten Tage immer so drüber nachgedacht, deshalb auch prägend. Es ist gerade so schwierig, solche Ängste auch zu nehmen und Kindern, also gerade Kindern sozusagen wovor sie keine Angst haben müssen. Also nicht im Sinne von, ob sie sich jetzt anstecken oder Oma und Opa oder sowas, sondern mehr so in Richtung, wann ist das hier vorbei, wann geht's wieder weiter, wann darf man wieder seine Freunde sehen, weil man das eigentlich ja gar nicht weiß. Nee, und jetzt habe ich ihm gesagt, nein, natürlich kommst du im August in die Schule, aber zwischendurch denke ich mir manchmal so, das könnte eventuell das Versprechen sein, was ich meinem Sohn dann gegeben habe, was ich nicht halten kann.
Ja.
Denn eigentlich habe ich es ja gar nicht in der Hand. Also eigentlich muss man ja mit Kindern auch immer sehr vorsichtig sein, was man ihnen verspricht, weil man eigentlich ja am besten nichts versprechen sollte, was man nicht auch einlösen kann. Und in dem Fall hat mich das schon beschäftigt, weil ich dachte, also wenn es hart auf hart kommt, dann muss ich mich damit abfinden, dass er mir das vorhalten wird und sagen wird, aber Mama, du bis hast gesagt...
Bis an Lebensende.
Aber hallo, du hast damals gesagt, ich kann im Sommer eingeschult werden und dann musste ich noch 3 Jahre zu Hause sitzen. Nein, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, dass es so kommt, aber... ja, aber das hat mich beschäftigt.
Ja, aber eigentlich wollen wir uns ja vor allem heute mit den prägenden Ereignissen der letzten Jahre beziehungsweise unseres ganzen Lebens auseinandersetzen. Und während ich mich damit halt auseinandergesetzt habe, weil man muss sich ja selbst irgendwie damit auseinandersetzen. Was?
Dein Tee. Du splenterst. Also du splenterst noch nicht, aber du schüttelst deinen Tee.
Und während ich mich halt damit auseinandergesetzt habe, was war überhaupt so prägend und so in meinem Leben, ist mir aufgefallen, dass das, glaube ich, eine der persönlichsten Themen ist, die man hier so ansprechen kann. Weil im Grunde genommen ist ja prägend, natürlich sind es unsere wahrscheinlich glücklichsten Glücksmomente in unserem Leben gewesen. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen am Kränkeln. Die sind ja sehr prägend, aber natürlich auch so die Tiefpunkte in unserem Leben. Und das ist, beides ist ja super persönlich, ne? Ob man jetzt von seinem schönsten Moment in seinem Leben erzählt oder von seinem traurigsten, und das ist es ja nun mal. Also gerade die, die halt wirklich gravierend sind oder die wirklich prägend sind, sind ja die, wo du ganz oben oder ganz unten warst.
Ja.
Und
hast du recht.
Deshalb ist das eine sehr, sehr persönliche Folge.
Oh.
Ja. Aber dazu, was, noch eine andere Rubrik, was war denn so ein Song oder ja, ein Album oder ein Song, ja, irgendwie so, was, also ein Lied, was dich irgendwie durch eine prägende Zeit geführt hat oder... Ja, einfach ein Lied, wo, wenn du immer das jetzt hörst, so an diese Zeit zurückdenkst, weil das irgendwie, weißt du, weil sich das so verbindet. Ich habe das zum Beispiel auch, dass manchmal Gerüche oder so, wenn ich die rieche, ich mich auch direkt wieder zurückversetzt fühle.
Ja.
Und bei manchen Songs ist es bei mir eben auch so. Hast du sowas auch?
Ja.
Der Ereignis der Woche. Hast du auch eins? Ja.
Ja, ist ja so. Merk
schon, mega gesprächig. Wow.
Ich brauche einfach einen Augenblick. Außerdem habe ich gerade drüber nachgedacht, ob ich dich daran erinnern soll, dass du gesagt hast, du fängst heute immer an. Aber ja, ist egal.
Okay, dann fange ich also wieder an. Ich wollte nur fragen, ob du das auch hast.
Ja.
Also, und jetzt komme ich zu mir. Meins ist nämlich das Erste, was ich sagen will. Oder der erste Song, den kann ich auch empfehlen. Also es sind ja beide Songs, die ich sehr gerne mag. Das hätte ich dir ja logischerweise nicht in so einer, also in der Zeit gehört, so. Weißt du, okay. Ja, ich bin verwirrt. Gut, auf jeden Fall ist das einmal von Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
Hm.
Und zwar ist das eigentlich jetzt schon so mega ausgelutscht, weil es ja auch in Clubs und so, es wird immer noch gespielt auch, und es wird rauf und runter, wurde das früher gehört, auch wir haben das ja rauf und runter gehört, aber genau deshalb ist es so prägend für mich oder gehört es irgendwie so voll dazu, weil immer wenn ich das höre, denke ich an diesen Urlaub damals, den wir gemacht haben, da war ich 6 Jahre alt und wir waren in Amerika und wir haben uns so einen Mietwagen geholt.
Mhm. Das war, SUV.
Das war, ja, genau, es war so ein SUV, ne? Und sind wir da durch die Straßen gerollt und haben...
Das war so ein Roadtrip-Song
für uns. Haben halt diese CD von den Black Eyed Peas rauf und runter gehört und vor allem dieses Lied immer wir alle zu viert waren wir damals noch, immer mitgesungen. Und deshalb ist es so mega, wenn ich das höre, das ist so voll das Feeling.
Das haben wir uns danach so ein bisschen so zum Ritual gemacht. Ne? Mhm. Eigentlich hatten wir danach für jeden Urlaub, den wir gemacht haben, immer einen Song.
Aber trotzdem ist dieser
Spanien
Song
zum Beispiel, von dem wir beim letzten Mal von
dem Urlaub... Despacito?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Das war das Despacito. Oder was?
Ja, genau.
Stimmt.
Es ist ja auch ganz oft so, ne? Oft kommen ja so... Schlager, wollte ich schon sagen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich direkt vorm Sommer mittlerweile nicht mehr so gerne mag.
Ja, okay. Ja, nicht alles ist dann so prägend, dass man es auch 20 Jahre später noch mag. Kann ich dir auch sagen.
Aber I Got a Feeling finde ich immer noch geil.
Ja. Und das ist jetzt schon wie lange her?
Boah, ja, über 11 Jahre.
Elf Jahre, genau.
Genau, und der zweite Song ist von Phil Collins, Against All Odds.
Mhm.
Weil das hat mich durch eine kleine Liebeskummerphase geleitet.
Du hattest Liebeskummer?
Ja, ich erzähl dir das doch nicht.
Ach Quatsch, kann doch gar nicht sein.
Aber es ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich glaube, ich war da 15 oder so. Ja, und dann habe ich halt das Lied rauf und runter gehört. Und immer geht's all out. Weißt du?
Mhm.
War ein bisschen traurig, ich weiß. Und mir ist aufgefallen, ich bin vorhin, sehr lustige Story, hier kurz, am Rande. Ich bin vorhin runtergekommen mit dem Mikro und da so, was ist das denn für Musik, ey? Läuft irgendwie so mega, was ist das, Metal?
Meinst du,
ja, ja,
was ich gehört habe? Rage Against the Machine, ja, das ist so Metal-Zeug.
So, und ich kam so runter und dachte, was hört die sich denn jetzt an?
Ja, du hattest mir ja gesagt, ja, ich muss auch genau, zwei wieder beisteuern, dann habe ich es überlegt. Gesagt,
und du musst dir überlegen, was du gleich sagst.
Ja. Und das Erste, was mir sofort kam, war, genau. Ist halt dieses Lied, Fuck You, I Won't Do What They Told Me. Und das ist von Rage Against the Machine.
Ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass ich so recht so ein ruhiges Lied habe aus meiner Jugend. So voll das schnalzige Liebeslied.
Ja, aber das war irgendwie, so in meiner Jugend war so die Metal, ich weiß nicht, ob das damals, war das glaube ich auch einfach so eine Hochzeit von Metal. Und im Prinzip ist ja auch so ein Song halt, Fuck You, I Won't Do What You Told Me, ja sowas typisch Rebellisches. Ich war gar nicht so mega rebellisch eigentlich. Also in mir drin vielleicht, nein, aber nach außen konnte man es nicht so sehen. Ja, und damals...
Werden wir nächste Woche übrigens rausfinden, ob das wirklich stimmt.
Ja.
Wir haben nächste Woche eine
Ich habe ja nur gesagt, man hat das nicht so gesehen. Also, weißt du?
Okay. Wenn deine Eltern nicht da waren, hast du voll die Sau ausgelassen.
Genau. Wenn keiner geguckt hat.
Wenn keiner geguckt hat. Ja,
genau. Ja, das zweite ist halt eigentlich ein Album, und zwar das schwarze Album von Metallica. Und da insbesondere halt Enter Sandman. Eigentlich so ein Song, den ich auch heute noch auswendig kann. Und wenn es mir so richtig scheiße geht, aber so mehr so, also trotzig. Manchmal ist man doch so, genau, traurig und das macht einen so wütend.
Ja, also dann, trotzig.
Genau, traurig. Dann sind das immer noch die Songs, die...
Mano.
Genau. die mir dann sofort wieder in den Sinn kommen und wo ich dann voll Bock drauf habe, die zu hören und ganz laut am besten. Ist natürlich manchmal schwierig, wenn dann hier Leute sind, aber meistens kriege ich das dann irgendwie hin, dass ich dann doch mal hier, auch hier mal alleine bin. Das geht jetzt im Moment ja nicht so, aber früher war das durchaus auch mal möglich, dass man mal alleine hier zu Hause war. Und dann kann man das so richtig schön im Wohnzimmer über die Boxen laufen lassen.
Lustig, was du so machst, wenn wir alle nicht da sind. Ja, geil. Also ich bin ziemlich offenkundig, was das angeht. Also wenn ich laut Musik höre, dann höre ich auch laut Musik, wenn ihr da seid.
Ja, aber du machst das dann hier im Zimmer oder du machst es im Badezimmer? Also
da kann man ordentlich aufdrehen, ohne dass man
eben
jemanden direkt stört.
Ganz genau. Das kann man jetzt im Wohnzimmer nicht so direkt. Das ist ein bisschen schwierig.
Genau. Außer wenn man halt alleine ist.
Aber es ist halt geil, wenn man so richtig scheiße drauf ist. Fuck you, I won't do what they told me. Ist halt einfach cool. Das ist,
ja, finde ich auch richtig cool.
Und ich finde auch dieser Teil aus Enter Sandman, Exit Light, Enter Night, ist so, ja.
Exit-Light, Enter-Light. Aber ich habe auch, ich habe tatsächlich in meinem Lied Against All Odds, habe ich auch so einige Stellen, die ich richtig feiere. Aber das ist eigentlich in allen Phil Collins Liedern immer, wenn er mit seinem Schlagzeug auspackt.
Ja, das ist schon ziemlich geil.
Das ist halt so.
Aber bei Enter Sandman zum Beispiel ist auch ein ziemlich geiles Drum-Solo drin. Also richtig geile Drum-Solos sind sowieso geil.
Ja, Drum-Solos sind mega.
Wobei bei Rage Against the Machine ist es ja eher das Gitarren-Solo und das ist auch ziemlich geil. Ja, das ist schon auch ziemlich cool.
Ja.
Ja, da kann man halt auf jeden Fall echt alles rauslassen. So. Das ist schon ziemlich cool.
Ja.
Ja.
Gut, ich bin vorgegangen übrigens, was prägende Ereignisse angeht, nach Alter. Weil ich habe so ein bisschen recherchiert. Und dann, wie gehe ich denn am besten vor? Und da wurde mir halt auch schon direkt vorgeschlagen, dass es übrigens auch sehr gesund ist, sich mal aufzuschreiben, was die prägenden Ereignisse in seinem Leben waren.
Hm.
Weil das natürlich reflektierend ist, ne? Und cool. Das macht man super selten, aber das soll man tatsächlich alle paar Monate mal machen, so, oder vielleicht auch alle paar Jahre. Und es sollen wohl insgesamt nur 10 Ereignisse so prägend sein, dass sie quasi dich zu diesem Menschen machen, der du heute bist. Da hatte ich mich ja schon gefragt, so, ja gut, aber wenn ich mir jetzt 10 Ereignisse raussuche, quasi, die bis jetzt sehr prägend waren, die mich quasi wirklich zu diesem Menschen gemacht haben, der ich jetzt gerade bin, wie sieht es dann in 10 Jahren aus? Sind es dann immer auch die gleichen 10 Ereignisse?
Hm.
Und dann kamen wir aber ja beide auch schon recht schnell, ne, als wir das kurz besprochen hatten, darauf, dass wahrscheinlich manche Ereignisse, die jetzt gerade für uns prägend irgendwie sind oder an die wir uns noch stark erinnern können, in 10 Jahren vielleicht nicht mehr ganz so stark erinnern können.
Ja.
Und genau. Nee, aber genau, ich bin dann halt so vorgegangen, dass ich so verschiedene Altersabschnitte gemacht habe. Und der erste Altersabschnitt ist von 1 bis 5. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nichts stehen, weil ich mich einfach nicht erinnern kann. Also ich bin halt sowieso so ein Mensch, ich habe nicht so das beste Gedächtnis, muss ich sagen. Und dadurch, also, ich habe das Gefühl, ich lebe sehr intensiv.
Ich glaube, 1 bis 5 ist aber auch echt schwierig.
Ja, ich glaube, das kann man halt sagen, wenn einem da wirklich ein Schicksalsschlag passiert ist, weißt du?
Aber ich glaube, selbst dann erinnert man sich nicht wirklich.
Nein?
Nee.
Ach, krass.
Also ich glaube, das ist echt, ich glaube, man hat dann, wenn überhaupt, dann nur so Blitzlichter. Also der Yoshi hat ja zum Beispiel sich den Arm verbrannt, ne? Ja. Als er, wie alt war denn der da?
Boah, der war da super jung.
Ja, 1,5, 2, so in der Ecke irgendwie. Ja. Und ich glaube, er weiß noch, dass das passiert ist. Und ich glaube, er erinnert sich tatsächlich nur daran, wie schmerzhaft das war. Aber ich glaube, mehr ist es dann auch nicht. Und das ist jetzt.
Das war aber auch eine blöde Angelegenheit.
Ja, das war richtig mies. Aber weißt du, ich glaube nicht, dass er da so ein ganz bewusstes Erinnern dran hat. Aber trotzdem hat ihn das, glaube ich, ein Stück weit geprägt.
Ja.
Und ich glaube, das ist das. Ich glaube, er hat wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, wo ich so denken würde, vermutlich wird ihn das ein Stück weit sein ganzes Leben begleiten, aber wahrscheinlich wird er sich so bewusst nicht daran erinnern können, was ich aber glaube, was trotzdem nicht hilfreich ist, weil man halt das natürlich auch nicht reflektieren kann.
Ach, glaubst du tatsächlich, dass ich jetzt auch zum Beispiel, vielleicht habe ich tatsächlich prägende Ereignisse in mein erst wahrscheinlich sogar, ne?
Ja, sicher.
Also es ist ja auch tatsächlich nachgewiesen, dass die ersten 7 Jahre die prägsamsten Jahre eigentlich sind und dass diese quasi entscheiden darüber, wo deine größten Baustellen, sage ich jetzt mal, im späteren Leben sein werden.
Genau. Nur weil wir uns nicht bewusst erinnern können, heißt das halt noch lange nicht, dass da nicht was ist. Das ist ja auch oft so in Therapien so, ne, dass es genau darum geht, dass man gewisse Baustellen hat, von denen man halt einfach gar nicht so ganz erinnert, genau weiß, woher die kommen. Das ist das Problem. Du kannst sie halt so schlecht bearbeiten.
Das ist halt echt schwierig.
Genau. Ja, und da Kinder ja dann auch noch das große, wie sagt man das? Also sie haben ja schon das Gefühl, dass sie irgendwie so das Zentrum, die sind ja so das Zentrum von allem eigentlich. Sie haben so das Gefühl, alles evolviert so um sie rum, dass sie dann oft Dinge auch auf sich beziehen und sich in Anführungsstrichen auch so eine Mitschuld auf jeden Fall geben an Sachen. Und das ist, glaube ich, echt dann manchmal schwierig.
Ja, ja.
Ja. Ich habe aber tatsächlich. Also ich weiß, dass es ja so war, dass meine Eltern, aber die haben sich eigentlich schon getrennt, bevor ich ein Jahr alt wurde. Weiß ich aber nicht, ob das dann so ist, dass einen das dann gar nicht irgendwie prägt.
Okay.
Keine Ahnung. Aber was ich zum Beispiel schon glaube, ist, dass meine Mutter hat ja dann zum Beispiel den Roy kennengelernt, ne, Davids Papa.
Ja.
Und der war ja ein sehr lieber und fürsorglicher Typ auch so. Also der kann auch super gut mit kleinen Kindern. Ne, das hat man ja auch gemerkt hier mit Yoshi, Rebecca. Daran kannst du dich wahrscheinlich erinnern. An dich selber kannst du dich da wahrscheinlich ja nicht so erinnern.
Mhm.
Aber ich glaube, dass das zum Beispiel so eine Sache war, die mir sehr gut getan hat.
Ja.
Weil ich glaube, so Mama und Papa haben, die sich kümmern und die einen meinen Arm nehmen und so. Ich glaube, das ist schon echt wichtig.
Ja.
Mein leiblicher Vater ist ja so ein sehr, naja, ich sag das jetzt einfach mal so, wie ich das empfinde, sehr gefühlskalter Mensch, ziemlich herzlos so.
Mhm.
Und ich glaube, dass, also ich, ja, okay, vielleicht, da weiß ich halt nicht, ich weiß nicht ganz genau, wann das passiert ist. So eine meiner ersten Erinnerungen mit ihm halt, die sehr prägend war für unser Verhältnis, war eben zum Beispiel, dass ich irgendwann mal bei seiner neuen Familie in den Keller geschickt wurde, um ihn zum Essen hochzuholen. Und dann bin ich runtergegangen und ich war es halt gewöhnt von meinen Eltern, dass ich Mami und Papi gesagt habe. Und dann bin ich halt runtergegangen und habe gesagt, Papi, das Essen ist fertig.
Oh, und ich ahne Böses.
Seine Antwort darauf war, du kannst Vater zu mir sagen, du bist jetzt alt genug.
Ach du Scheiße.
Und ich nur so dachte, okay, ich kann es auch ganz lassen. Und so das Gefühl hatte, krass, da ist so eine super große Distanz zwischen mir und meinem Vater, der will einfach so gar nichts von mir wissen. Und das habe ich halt schon. Ich kann dir das nicht sagen. Das ist, das gehört noch in das Alter, wo ich mich noch nicht an viele Sachen erinnern kann. Also so richtig alt kann ich da noch nicht gewesen sein. Vielleicht war ich schon in der Grundschule.
Ja, gut.
Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Es könnte auch noch davor gewesen sein. Ich war auf jeden Fall ziemlich jung. Und das war. Ja.
Ja, so ein Ereignis habe ich jetzt nicht direkt, weil ich eigentlich eine ganz gute oder eine sehr liebevolle Familie habe, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Hast du Glück gehabt.
Hatte ich ja
Gott sei Dank zu Hause auch. Also,
ja.
Ne? Genau, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich glaube, da gibt es halt wesentlich mehr prägende Ereignisse, an die ich mich habe aber so halt nicht erinnern kann, weil sie nicht irgendwie traumatisierend waren und man sie deshalb so ganz gut integrieren kann, dann ist auch alles schön. Ne? Darüber geht man ja dann auch häufiger schon mal hinweg. Ich habe sowieso gedacht, als ich so ein bisschen mich vorbereitet habe, es fallen mir zumindest immer schneller blöde Ereignisse ein als gute.
Ja, das ist auch so gewesen. Ich habe nämlich auch gebrainstormt quasi an meine prägendsten Ereignisse und dann habe ich ganz viel aufgeschrieben. Und irgendwann kam halt ein positives Ereignis, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat, dazu. Und dann dachte ich mir so, yo, positiv prägende Ereignisse gibt es ja auch. Ja. Also es ist ja nicht nur negativ geprägt von etwas sein. Ja.
Ja, also, starten wir mal.
Mit dem nächsten
tun wir das.
Abschnitt, quasi das nächste wäre dann von 6 bis 12 Jahre. Und da steht bei mir direkt an oberster Stelle auch Amerika, weil das ist der erste Urlaub, an den ich mich richtig erinnern kann. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich mich an den erinnern kann, weil der war wirklich cool.
Ja.
Weil wir ja wirklich auch irgendwie in dem Land auch viel rumgekommen sind.
Und da warst du gerade 6, ne?
Ich war da gerade 6. Ja, und dann...
Weißt du noch, was das... Also kannst du... War das das Rumkommen, was du so prägend fandst? Oder was war das eigentlich?
Ich glaube, ich fand auch irgendwie den Pool sehr prägend. Ja. Wir hatten auch einen Pool und irgendwie... Weiß ich nicht. Das war... Die Erinnerung ist auch so... Ich habe nicht so die mega starke Erinnerung, aber ich habe auch vor allem dieses Zusammenleben mit Mom und Dad, nennen wir sie ja. Das sind ja quasi deine alten Gasteltern.
Mhm.
Was auch eigentlich, das ist mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klar gewesen mit 6 Jahren, aber irgendwann, als ich gecheckt habe, dass wir die Mom und Dad nennen, was ja wirklich Mama und Papa, dass wir die Mama und Papa nennen, die sind nicht unsere Eltern.
Nee.
Nur nicht mal irgendwie entfernt verwandt.
Ja.
Die sind ja quasi komplett fremde Menschen. Also nein, um Gottes Willen, keine komplett fremden Menschen, aber ja. bis ja. du halt damals irgendwie mit 16 den Austausch gemacht hast.
Genau.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie.
Was ich noch weiß, war, dass ihr unfassbar geweint habt, als wir wieder nach Hause gefahren sind, weil ihr überhaupt nicht da weg wolltet.
Ich weiß auch immer, wie Dad halt auf meinen Füßen alle meine Entchen gespielt hat.
Oh, das ist ja süß.
Das weiß ich
noch. Guck mal, das weiß ich gar nicht mehr.
Ich hatte halt so Sandaletten an und bin auf irgendeiner Mauer gelaufen, daran kann ich mich noch richtig gut erinnern. Und dann kam er so an, also es ist halt so, für mich war das wie so ein Opa halt dann irgendwie in der Zeit. Und hat dann irgendwie auf meinen Füßen, als wäre das so Klaviertasten, alle meine Entchen gespielt. Ja, und das war auch irgendwie voll prägend. Das war ja ein schönes Gefühl einfach. Und dann habe ich als nächstes, ich glaube, als nächstes kam die Geburt von Rebecca. Die habe ich auch, das ist ja auch sehr positiv, habe ich auch als sehr positives, prägendes Ereignis empfunden. aber tatsächlich kann ich mich noch stärker, was aber auch noch in diesen Abschnitt gehört, an Yoshis Geburt erinnern. Weil da war ich halt auch nochmal ein Stück älter. Ne? Bei Rebeccas Geburt war ich 7, bei Yoshis war ich 11. Und das war auch richtig cool. Ich habe das als richtig schön empfunden. Obwohl es war ja eine Hausgeburt, muss man wissen. Und wir haben unten geschlafen. Also ich schlafe ja auch heute noch unten, also im Erdgeschoss quasi. Und in der ersten Etage ist ja quasi euer Bereich da. Und du hast quasi den Yoshi bekommen im Kinderzimmer, glaube ich, ne? Weil das da einfach der größte Raum war. Also die Rebecca hat da nicht drin geschlafen, ne?
nee, die hat tatsächlich hier.
Die hat hier unten
bei geschlafen. Bei euch geschlafen, ja.
Genau. Und das Ding ist, ich bin wach geworden tatsächlich von einem Schrei von dir. Aber ich habe das überhaupt nicht als negativ empfunden, weil ich wusste, gleich kommen mein Geschwisterchen auf die Welt, weißt du?
Ja, das habe ich schon ganz oft gehört.
Ich hatte auch nicht das Gefühl, also ja klar, du hast Schmerzen und so, aber...
Aber da haben wir ja auch offen drüber gesprochen vorher, ne, dass das sein kann und dass man sich keine Sorgen machen muss, weil das halt einfach dazu gehört, so, ja.
Und ich weiß auch noch, dass ich auf die Uhr geguckt habe und es war 6.45 Uhr. Ja, und deshalb weiß ich auch ziemlich genau, dass der Yoshi 6:45 geboren ist. Und ich weiß, dass es erst hieß, dass der Papa nach oben unten kam, dann irgendwie 10 Minuten später oder so und meintest du, ja, euer Geschwisterchen ist jetzt geboren, aber ihr dürft nicht nach oben gehen, hat die Hebamme gesagt, weil, ne, keine Ahnung, weiß nicht.
Die wollten sauber machen.
Ja, ach so, okay, das war's, ja gut.
Der wahre Grund war, sie wollten einfach das Chaos, also...
Okay, das beseitigen.
So. Das Blutschleim, bla, beseitigen.
Okay, ja, traurig, aber dann sehe ich den halt erst heute Nachmittag. Dann kam aber nochmal 10 Minuten später runter und meinte so, ach, wisst ihr was, ihr könnt jetzt schon kommen.
Genau.
So, und das war so cool. Also mein kleiner Bruder, eigentlich noch nicht mal eine halbe Stunde, nachdem der geboren ist, schon kennenzulernen, das war richtig cool.
Ja, das war auch richtig cool. Das war auch so ein bisschen, die Hebamme hatte dem Papa gesagt, ihr soll mal runtergehen und euch sagen, dass das wahrscheinlich jetzt erstmal noch nicht klappt. Weil dann gibt es ja auch noch diese Nachgeburtsphase und so. Dann, das ist ja alles dann, also die sagte, komm, müssen wir jetzt halt sehen, ob wir damit durchkommen. Und ich habe dann nur gesagt, so wie lange haben wir denn? Und dann sagte sie, ja, weiß ich nicht, wann müssen denn deine Kinder das Haus verlassen? Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, spätestens. Halb, ne? Dann sagte sie, ach komm, wir schaffen das, oder? Und dann habe ich so gedacht, ja, komm, viertes Kind, das muss doch zu machen sein. Ja, und dann muss man natürlich auch noch ein bisschen aufräumen und den Kollateralschaden beseitigen, sozusagen.
Ja, das war auch ein sehr, sehr prägendes Ereignis, auch positives. Und jetzt kommen wir zu zwei negativen, beziehungsweise ein nositives, wie ich es jetzt so schön nenne.
Okay.
Und zwar war das einmal der Schulwechsel, weil der, glaube ich, einerseits war das natürlich schwer. Ich bin irgendwann, also ich bin zur Grundschule, zur staatlichen gegangen und dann auf die Lessing-Schule, auf das Gymnasium, wie meine Schwester, die 2 Jahre älter ist als ich zuvor auch schon. Und bin dann aber recht früh in der 6. Klasse, glaube ich, gewechselt auf die Waldorfschule, einfach weil das staatliche System, in dem Sinne vor allem Gymnasium, das war nichts für mich. Also ich bin kein Mensch, der unter Druck arbeiten kann und ich kam damit halt einfach nicht klar, ich als Mensch so. Vor allem auch gleich in dem Alter nicht, weil ich damals mich selbst auch noch gar nicht organisieren konnte so richtig. Und das musste man auch einfach können, so.
Ja, witzigerweise konnten die das nicht so beibringen.
Nee.
Deine nächste Schule, die Waldorfschule, konnte das irgendwie schon.
Ja.
Ja, egal. Mhm.
Ich glaube, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war auch, es und kam so mit der Zeit einfach, weil ich nicht so dieses Druck, diesen Druck verspürt hatte.
Weißt warum du? War das für dich nicht, also negativ? Also,
negativ, glaube ich, der Moment, als ich wusste, okay, ich muss jetzt wechseln, weil ich hatte ja auch schon Freunde gefunden auf der anderen Schule.
Hm.
Und das war dann auch erstmal irgendwie so, okay, weiß ich nicht. Ich glaube, das war tatsächlich kurz ein Gefühl vom Versagen. Weil wenn ja. du so 11, 12 Jahre alt bist oder so und deine große Schwester geht da zur Schule und bei der läuft super, obwohl so ganz super ließ sie aber ja auch nicht. Aber zumindest schulisch von den Noten her lief es super so. Und wenn du dann aber irgendwie da Probleme oder so hast, hat man gleich schon, ich glaube, ich habe das nicht so bewusst gefühlt, aber schon unbewusst so, irgendwie, warum schaffe ich das nicht?
Ja,
so.
Okay, verstehe.
Und aber als ich die Schule gewechselt habe, deshalb positiv, war es eigentlich recht positiv, weil ich ja also wirklich einen mega leichten Einstieg eigentlich hatte. Ich habe recht schnell Freunde gefunden und ich bin im Endeffekt so dankbar für diesen Schulwechsel, weil ich will nicht mehr ohne die,
ja.
ohne die Leute dort.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. Und dann, was natürlich auch in der Zeit war, war tatsächlich die Rheumaerkrankung, die ich habe.
Mhm.
Dass die damals zum ersten Mal auftrat. Man merkt schon, in dem Abschnitt ist ein bisschen mehr.
Ja, da war viel los bei dir.
Ja, ist mir auch aufgefallen, so im Rückblick. Ja, ich habe Rheuma seit wann? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, seitdem ich 10 oder 11 bin.
Ja, mit quasi kurz vor dem ersten Schulwechsel.
Ja, genau.
Aber da wussten wir es noch nicht
so richtig. Da wussten wir es noch nicht. Ich weiß nur, dass das war irgendwie so, dass wir da auf Klassenfahrt waren in an der Nordsee.
Genau.
Und
du beim Wandern dann.
Ja, genau, bei einer Wattwanderung einfach mir so dachte, so, boah, irgendwie tut mein Fuß weh so.
Mhm.
Und ja. Und dann haben wir da irgendwie, boah, wir sind wirklich viel zu Ärzten gegangen, oder?
Es ging. Also ich, wenn ich mir anhöre, wie viele andere Leute zu Ärzten gegangen sind, bevor sie in der Rheumaklinik gelandet sind,
waren wir gar nicht so lange. Aber ich habe ja seitdem auch ein bisschen Hass auf das Marienhospital in Witten, ne?
Ja, das war ein bisschen kacke, weil die dir quasi unterstellt haben, dass du nur so tust. Dass ich mir das
einbilde, dass ich nur so tue und dass da überhaupt nichts ist. Wobei ich mich bis heute frage, die haben doch ein Röntgenbild gemacht. Man sieht Rheuma auf einem Röntgenbild. Man muss da was gesehen haben.
Ja, das Wussten kommt halt darauf an, wonach man guckt. Wenn du nach einem Bruch guckst, dann siehst du natürlich nicht, ob Gelenke angefressen sind. Und wenn die also es kommt ja auch dann immer darauf an, was für eine Aufnahme die machen. Also es kann schon sein, dass sie es nicht gesehen haben. Und die sind halt nun mal eben auch einfach keine Spezialisten.
Okay, ja. Aber auch da muss ich sagen, hatte das ja alles eine recht positive Wendung. Ich komme super mit dieser Krankheit klar.
Ja.
Ich hatte bis jetzt 2 Schübe in meinem Leben, halt da, als das Ganze angefangen hatte. Und ja gut, anfangs war ich nicht so gut damit klar, muss ich jetzt sagen. Wir waren dann ja auch im Krankenhaus, da hat man so eine Mini-Operation, obwohl ich gar nicht wirklich weiß, ob das zu einer Operation zählt. Also ich hatte...
Eine Punktion
ist das, genau. Also da wird Cortison in die Gelenke gespritzt.
Genau.
Nichts wird aufgeschnitten. Allerdings... Ja, ich sehe die Uhrzeit.
Ich wollte dich nur drauf
hinweisen. Allerdings... was wollte ich jetzt sagen? Hatte ich eine Vollnarkose, so.
Ja.
Und dann haben wir, dann war das so alles hinter sich erstmal so die ganze Behandlung, dass es erstmal schnell weggeht quasi, oder ne? Also dieses ganze Kühlen und die ganzen Therapien und so. Und dann durfte ich gleich nach einem 3-wöchigen Aufenthalt wieder nach Hause, sollte aber weiterhin MTX spritzen quasi. Und damit hatte ich ein Problem damals. Weil ich ein ganz großes Problem mit den Spritzen hatte, vor allem mit der Übelkeit, die sie halt auslösten. Und irgendwann habe ich tatsächlich auch sowas entwickelt, und ich glaube, das hat mich natürlich auch geprägt irgendwo, dass ich allein schon von dem Geruch von dem Desinfizierlappen quasi, dass mir da schon schlecht wurde.
Ja.
Und wenn ich die Spritze gesehen habe, einfach weil die Spritze quasi als Nebenwirkung hatte, dass einem schlecht wird, also übel wird, da hatte ich schon... Wenn ich das gesehen habe, kam mir schon so, weißt du, wie man das kennt, wenn man kurz vorm Übergeben ist, dass alles sich so zusammenzieht, ein bisschen Speichel sich sammelt und so. Das war immer super eklig. Und dann habe ich eigentlich ja, ohne das mit den Ärzten wirklich abzusprechen, habe ich einfach so die Medikamente abgesetzt. Und es lief super gut.
Genau, du hast mich einfach bestreikt. Du hast gesagt, ich habe das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr.
Ich will das.
Wir machen das nicht mehr. Ja. Und dann war ich war schon so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich so dachte, eigentlich ist es jetzt irgendwie meine Verantwortung. Aber es ist halt auch schwierig, ne? Also gegen den Willen fand ich es schon auch echt schwierig, weil ich halt auch gemerkt habe, dass du da schon echt mit zu kämpfen hattest. Ja, und in der Tat war es ja auch schwierig, weil es ja auch einfach dann erstmal funktioniert hat, scheinbar.
Ja, die weiteren anderthalb, zwei Jahre hat es dann funktioniert, bis ich, glaube ich, 14 war.
Mhm.
Und dann hat es wieder angefangen.
Und dann hast du erst versucht, es zu verheimlichen.
Ja, weil ich mir ganz lange nicht... Das Ding ist, es ist so lustig, weil wenn man Rheuma hat, dann tut das weh. Dann ist es absolut nicht lustig. Aber wenn du gerade keinen Schub hast und so eine Ruhephase ist, du kannst dich bewegen. Du bist ja wie so normal. Es ist, als wäre die Krankheit nie da gewesen. Hm. Und man kommt so schnell in Vergessenheit, wie blöd das doch ist. Und wenn es dann wiederkommt, da war ich ganz lange so, also irgendwie habe ich schon von Anfang an gemerkt, das ist es, weil du erkennst es sofort wieder. Also ich wusste sofort wieder, oh, ist es wieder da. Hm. Aber irgendwie dachte ich mir so, oder es ist doch was anderes und ich habe hier jetzt halt, ja, kann auch sein.
Genau, bis du irgendwann vor mir herliefst und ich dachte, warum geht die so komisch? Die hinkt voll. Und dann hattest du schon ein Knie wie so ein Fußball. Echt unfassbar. Ja. Genau, und dann habe ich mich noch gefragt, habe ich gedacht, ja geil, wir fahren jetzt nach Sennhorst, wieder zurück in die Rheumaklinik und dann werden die sagen, ja wie? Ja, die Lili nimmt das Medikament seit anderthalb Jahren nicht. Und dann werde ich sagen, warum das so ist, wie es ist und dann werden die sagen, ja, das müssten sie als Mutter ja wohl im Griff haben, aber die sind da ja tatsächlich, das sind ja wirklich auch gut ausgebildete Ärzte, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch dieser psychologische Bereich und so ist da ja schon sehr, sehr stark auch vertreten und ausgebildet bei denen und die haben sofort gesagt, ja, das ist manchmal so. Manchmal brauchen die Kinder halt auch eine Pause von dem Medikament und müssen auch mal das Gefühl haben, vielleicht ist ja doch alles gut, beziehungsweise das auch mal austesten dürfen. Mies ist halt, wenn es dann so heftig zurückkommt, dass man nicht das richtige Medikament findet, um es dann wieder in den Griff zu kriegen. Ne? Wir mussten ja dann tatsächlich auch ein bisschen upgraden. Vorher hattest du ein Medikament, als wir dann wieder kamen, waren es zwei.
Ja, momentan. Oder seitdem ist es so, dass ich mich spritzen muss. Aber diesmal nicht MTX, sondern ein Breel.
Genau.
Und das hat tatsächlich bis heute keine Nebenwirkung bei mir erwiesen.
Ja, außer dass du es trotzdem nicht so gerne magst. Aber so langsam
geht's auch. Aber das hat einfach mit dem Spritzen zu tun. Dass ich auch, ich glaube tatsächlich, dass ich eine kleine Spritzenphobie habe, die ich halt einfach bekämpfen musste. Weil ich weiß auch noch, am Anfang der Zeit, als ich wieder anfangen musste, mich zu spritzen, das hat 45 Minuten gebraucht.
Ja, richtig.
Und im Grunde genommen,
wenn man es schnell macht, dann musste ich es auch immer machen. Und jetzt machst du es ja auch selber.
Aber es war halt viele Tränen, viel...
Ja.
Tamtam. Ja, gut. Aber das war von 6 bis 12 bei mir, was so prägend war. Hm. Und bei dir?
Ja, ehrlich gesagt tue ich mich mit dem Alter sehr schwer. Ich habe ja gerade schon gesagt, also das, was davor war... 1 bis 5, da kann ich schon nicht mehr genau einordnen, ob das, was ich gerade erzählt habe, nicht auch doch zwischen 6 und 12 war. Ich erinnere mich nicht an so mega viele Sachen mehr von damals. Das war wahrscheinlich, ja, das gehört wahrscheinlich zu den Dingen, die man dann irgendwie doch einfach vergisst, ne? Also ein Ereignis weiß ich noch, daran kann ich mich schon noch erinnern, das muss in dem Alter zwischen 6 und 12 gewesen sein und das war quasi die Hochzeit von meiner Mama, also deiner Oma und dem Roy, Davids Papa, von dem ich ja gerade schon erzählt habe, der halt einfach ein ganz lieber ist und zu dem ich auch ein wirklich, wirklich gutes Verhältnis hatte, aber... da gab es eben diese Hochzeit, die in den Sommerferien stattgefunden hat. Und ein Problem sozusagen, was wir familiär immer hatten, war, dass meine Mutter immer der Meinung war, dass sie ermöglichen muss, dass ich viel Kontakt zu meinen Großeltern väterlicherseits habe. Weil Kinder brauchen ja Großeltern und so. Die waren aber sehr besitzergreifend. Und ja, eigentlich hing ich ja so ein bisschen immer so dazwischen. Und dann gab es ja noch diese Stiefmutter sozusagen. Also war ja keine Stiefmutter, aber die neue Frau von meinem Vater mit den Kindern. Und die haben halt irgendwie so als Gemeinschaft, auch wenn die keine Gemeinschaft in dem Sinne waren, aber als Ansammlung von Menschen schon irgendwie so ein bisschen dafür gesorgt, dass manche Dinge für mich echt ziemlich schwierig waren. Also meine, die Frau von meinem Vater hat quasi alle möglichen Anlässe immer wieder gesucht. Also er hat mich quasi immer ausgefragt, wenn ich da war. Meine Oma hat immer dafür gesorgt, dass ich halt dahin ging. Meinen Vater habe ich da meistens nicht gesehen oder halt so komische Zusammenkünfte mit ihm gehabt, wie die Kellergeschichte da. Ich war dann, wenn dann eher, also sie hat halt die Kinder da versorgt, die hat halt auch nicht gearbeitet, er hat gearbeitet und wenn er nach Hause kam, hat er sich meistens zurückgezogen in seine Kellerbar oder war im Garten oder was auch immer. Mhm. Und die hatten halt, also sie hatte eine Tochter mit in die Ehe gebracht und die ist nicht ganz, boah, wie alt, nee, warte mal, die ist im August geboren, die ist also, ich bin im März geboren, dann ist sie, was, fünf Monate jünger als ich?
Ja, in etwa, ne?
So. Pi mal Auge.
Ja, 5 Monate.
Genau. Mit der habe ich dann halt viel gespielt da einfach. Auch wenn ich immer nicht verstanden habe, warum ich deswegen eigentlich da hingehen muss. Weil die Mutter tatsächlich mich eigentlich immer ausgequetscht hat und gefragt hat, oh, was macht ihr so in den Ferien? Und was macht deine Mutter? Und geht deine Mutter auch zu Elternsprechtag? Bla, 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 was auch immer es war.
Bescheuert, ey.
Warum
wollte die das wissen?
Ja, weil sie dann halt immer gesagt hat, was? Deine Mutter hat nicht die ganzen Ferien Urlaub und ihr unternehmt nicht jeden Tag was und ihr fahrt auch nicht weg? Was ist das denn für eine Rabenmutter? Hat die euch gar nicht lieb oder was? Solche Kommentare kamen da immer. Das war schon immer ein bisschen Scheiße. Übel. Und dann kam halt noch dazu, dass meine Großeltern halt immer gesagt haben, sie sorgen dann dafür, dass ich auch in Urlaub kann. Das heißt, die haben mich immer mit in den Urlaub genommen und wir hatten halt tatsächlich nie Geld für Urlaub. Mhm. Und dann haben die halt in den Sommerferien geheiratet und ich war mit meinen Großeltern im Urlaub. Und ich fand es richtig scheiße, weil ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie will mich keiner dabei haben. Das habe ich natürlich nicht diskutiert, weil ich meine, das ist ja schon schmerzhaft genug. Dann geht man ja nicht hin und sagt, sag mal, wollt ihr mich nicht dabei haben? Mhm. Damit die dann sagen,
ja,
das muss ja jetzt nicht sein. Du bist ja nicht Teil von unserer Familie. Ja. Also so als Patchwork-Kind hat man, also wenn man so derjenige ist, der quasi eigentlich ja nicht zu beiden gehört, sondern man hat ein Geschwisterchen, was ja quasi, genau, Sohn von beiden ist, hat man ja schon auch manchmal das Gefühl, vielleicht gehöre ich ja doch nicht so ganz dazu. Und wenn man dann auch noch Leute hat, wie eben diese Frau von meinem Vater, die auch noch dafür sorgen, dass man diese Idee, also dass dieser Gedanke noch genährt wird. Und meine Oma war da, glaube ich, auch nicht so ganz ohne. Die hat auch immer mal wieder da ordentlich Salz in diese Wunde gestreut und diese Idee genährt, dass man mich vielleicht doch nicht so da gebrauchen kann in dieser neuen Familie.
Bescheuert.
War das schon... Das war nicht so schön. Das war so ein Urlaub, wo ich dachte, geil, die machen da jetzt, die heiraten da jetzt und dann sind die eine neue Familie und eigentlich brauchen die dich dann nicht mehr. Ja, das war, ist so ein prägendes Ereignis, was da so war. Und vieles, an was ich mich halt erinnere, hat auch ziemlich mit diesen Geschichten zu tun. Also da gibt es halt mehrere Geschichten, ja, wo ich einfach weiß, die sind so ungefähr in dem Zeitraum passiert und die hatten fast alle dann damit zu tun. Dann kam irgendwann auch die Pubertät dazu und ein Roy, der sagte, eigentlich kann er ja für mich sozusagen keine Entscheidungen treffen, weil ich ja nicht wirklich seine Tochter bin, was er, glaube ich, gar nicht böse gemeint hat und bei mir dann wieder neues Feuer war für diese Idee. Aha, guck mal,
ich bin
gehörst halt doch nicht so richtig dazu. Irgendwie geben sie dir ein Zuhause, aber so ganz Teil der Familie bist du dann halt doch nicht.
Doch,
ja,
nicht.
Das war, glaube ich, schon...
Und das war so zwischen 6 und 12.
Genau. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch immer Auswirkungen gehabt auf meine Familienplanung und also schon so simple Sachen wie, als der Papa damals zu mir sagte, wie machen wir es denn mit dem Namensrecht, wenn wir jetzt heiraten, war für mich ganz klar, dass wir auf jeden Fall alle einen Familiennamen haben wollen. Weil das kam ja auch noch dazu. Ich hatte ja immer einen anderen Nachnamen als alle anderen.
Ja.
Und für mich war ganz klar, das muss immer erkennbar sein, dass wir alle zusammengehören und dass wir eine Familie sind. Und halt auch an ganz vielen anderen Stellen war es mir immer sehr wichtig, dass keiner das Gefühl hat, dass er irgendwie nicht so zur Familie gehört wie die anderen. Mhm. Ich meine, jetzt ist es ja bei euch so, ihr seid alle vom gleichen Papa und der gleichen ja. Mama. Aber trotzdem halt gibt es so an verschiedenen Punkten gibt es einfach so Dinge, wo ich halt, also wo mir immer sehr wichtig war, dass wir irgendwie bestimmte Sachen niemals machen, wenn nicht alle dabei sind.
Okay.
Entweder alle oder keiner.
Mhm.
Genau. Damit niemand hinterher sagen muss, sag mal, warum wolltet ihr mich da damals nicht dabei haben? Ob uns das immer gelungen ist, weiß ich nicht.
Doch, ich glaube schon.
Aber das war zumindest immer so die Idee. Lilly, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann würde ich behaupten, wir reden jetzt schon seit 50 Minuten.
Ach, 45 dachte ich. Haben wir nicht um halb angefangen?
Nee, ich habe schon um 25 das erste Mal auf die Uhr geguckt. Und ich vergesse ja immer am Anfang auf die Uhr zu kommen.
Das, wo ihr am meisten Stichpunkte.
Und das ist genau der Punkt. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich haben wir beide in den Lebensabschnitten die Folgen sogar noch die meisten Erinnerungen. Ja. Von daher würde ich fast dazu tendieren, einfach zu sagen, es wird einen Podcast, also prägende Ereignisse Teil 2 geben.
Ja.
Das macht, glaube ich, am meisten Sinn.
Wollen wir das dann direkt nächste Woche machen?
Ja, ich glaube schon.
Nicht die Party-Ereignisse. Happy so auf die Partys gefreut.
Ja, die sind ja nicht verloren. Dann machen wir die Party-Ereignisse eben dann. Das passt ja auch. Prägende Ereignisse, Party-Ereignisse.
Können auch sehr prägend sein.
Aber natürlich. Ja, aber ganz klar. Auf jeden Fall. Ja.
Dann?
Ich würde sagen, ihr bleibt alle schön gesund. Wir auch. Die Lilly wird mal wieder gesund. Was auch immer die da gerade rumhustet. Ihr wisst ja, wir beachten Quarantäne. Die Lilly geht ab morgen zwar wieder in die Schule, so wegen ZP10 und so, aber mit Mundschutz und zwei Metern Mundschutz. Mundschutz und 2 Metern Abstand und so und viel Hände waschen. Die müssen tatsächlich ihre eigenen Seifen und eigene Handtücher mitbringen.
Ja.
Aber ansonsten gilt für uns weiterhin Physical Distancing. Ich habe jetzt gelernt, das ist viel, viel schöneres physical. Wort als Social Distancing, ja, genau, weil sozial sind wir uns immer noch nah, nur physisch nicht mehr.
Ja.
Genau, macht's wie wir, bleibt gesund. Schützt euch, schützt andere Menschen, näht fleißig Masken und lasst euch nicht bekloppt machen. Das geht alles wieder vorbei.
Ja.
In diesem Sinne,
ciao mit V.
Tschö mit Ö. Macht's gut.
Ich wünsche euch was.
Genau.